Ja, jetzt wo die Kinder draußen sind, da kann ich euch eine Frage stellen, die ist auch in der Tat nicht so kindgemäß. Nämlich die Frage, wann hast du eigentlich angefangen, dir über den Sinn deines Lebens Gedanken zu machen? Also wann hast du angefangen, mal nachzudenken, wofür ist das alles hier eigentlich gut? Warum lebe ich überhaupt? Und wenn ich schon lebe, wie mache ich eigentlich das Beste aus meinem Leben? Kinder fragen sich das nicht, Kinder leben einfach, das ist auch toll. Deswegen wünschen Erwachsene sich manchmal zurück in die Kindheit, da war alles noch viel einfacher. Aber wann hast du angefangen, dir solche Fragen zu stellen? Ich habe angefangen, als ich 15 war. Mit 15 habe ich zum ersten Mal einen Ferienjob gemacht in einer Fabrik. Und das war natürlich schon mal eine Erfahrung in sich, da in dieser Möbelfabrik, alles staubig und so weiter. Aber was mich wirklich so gepackt hat, war, wenn ich mit den Leuten gesprochen habe und der mir gesagt hat, der eine Mann, ich mache das hier seit 22 Jahren. In meinem Kopf fing es an zu rattern. 22 Jahre, ich bin erst 15. Der geht jeden Tag hier hin, der macht jeden Tag diesen Job, der jetzt wirklich nicht so toll ist. Das war nicht besonders schlimm. Aber irgendwie dieses Gefühl auf einmal zu kriegen, boah, das ist das Leben. Du machst irgendwie ein Drittel des Tages musst du arbeiten, ein Drittel musst du schlafen, dann hast du noch ein bisschen Zeit für dich. Okay, aber so immer das Gleiche, immer die Routine. Das soll das Leben sein, das soll das sein. Und da ging das in meinem Kopf so los. Wann ging das bei dir los? Und vielleicht auch, wann hast du damit aufgehört? Weil man kommt dann in seine Routine rein und irgendwann fragt man sich halt nicht mehr, da lebt man halt, da ist es halt so. Und ob man dann die großen Antworten gefunden hat oder nicht. Der äthiopische Finanzminister, über den wir heute sprechen, das war noch ein Mann, der war noch auf der Suche nach Sinn und nach Inhalt und nach Fülle für sein Leben. Er hatte eine Sache schon gemerkt. Wir denken ja dann oft, also wenn man jünger ist und noch so alles vor ihm liegt, ja, wenn ich bestimmte Sachen schaffe, dann wird das schon meinem Leben Sinn geben. Also dieser Mann hatte zum Beispiel Karriere gemacht offensichtlich. Er war Finanzminister. Das schafft jetzt nicht jeder. Und er hatte wahrscheinlich auch genug Geld, weil er war ja der Kassenverwalter und so, wird schon alles gepasst haben. Er konnte eine Reise machen. Er war sicher für die damalige Zeit herausgehoben. Aber er hatte gemerkt, das füllt auch nicht aus. Das merkt man erst, wenn man bestimmte Sachen erreicht, wo man gedacht hat, das hilft mir dann, Sinn zu finden, und dann findet man ihn doch nicht. Und er war dann auf der Suche nach einer spirituellen Erfahrung, würden wir heute sagen. Gedacht, das kann meinem Leben sicher Sinn verleihen. Es kam in einem Reisewagen, so lesen wir es in Apostelgeschichte Kapitel 8 dann, ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten, und er befand sich jetzt auf der Rückreise. Es gab so eine geheimnisvolle Verbindung aus Äthiopien, das ist also das obere Nilgebiet in Afrika, nach Jerusalem, nach Israel, seitdem die Königin von Saba ungefähr 1000 Jahre vor unserer Geschichte den König Salomo besucht hatte, um dort an seiner Weisheit teilzuhaben. Lesen wir auch in der Bibel, 1. Könige, Kapitel 10. Und seitdem gingen diese Leute gerne wohl nach Jerusalem, um dort zu beten, um dort Gott zu finden, um dort letztlich Sinn und Inhalt für ihr Leben zu finden. Aber ich glaube, er hatte nicht wirklich das gefunden, was er suchte. Ich glaube, er fuhr zurück und war noch ein bisschen enttäuscht. Das ist jetzt ein bisschen spekulativ, aber sagen wir mal, es wäre so. Aber was er mitgenommen hatte, war ein besonderer Weggefährte. Also Weggefährten ist ja unser Thema der Predigtreihe. Und das war ein Weggefährte der anderen Art, ein Buch. Und das will ich an der Stelle mal sagen, neben den menschlichen Weggefährten sind auch Bücher wichtige Weggefährten. Also für ihn war vielleicht das wichtigste Buch, er hat ein Stück Bibel mitgenommen, was damals nicht so handlich war wie heute. Es war eine Schriftrolle des Propheten Jesaja, da kommen wir gleich drauf. Bücher können uns auch gute Weggefährten sein. Ich erinnere mich zum Beispiel noch gut, in dieser Zeit damals so mit 15, 16 haben wir ein Buch gelesen, damals im Schülerbibelkreis von Klaus Eickhoff, das heißt Ich muss mit dir reden. Und Klaus Eickhoff hat, das ist ein tolles Buch geschrieben. Ich habe zufällig gesehen, es ist wieder neu aufgelegt worden. Man kann das wieder haben. Ich muss mit dir reden. Und er hat das in diesem Buch wunderbar geschafft, diese Sehnsucht nach Leben rüberzubringen und zu zeigen, wie man und wo man überall versucht, den Sinn in sein Leben reinzubringen. Und ich fühlte mich da echt gut abgeholt und mitgenommen. Und wo er dann so gesagt hat, letztlich wirst du aber den Sinn nur finden, etwas Größerem als du selbst, auch etwas Größerem als unser menschliches Leben an sich. Seine Antwort war, du wirst den Sinn finden, wenn du Gott findest, wenn du Jesus findest. Also Bücher als Weggefährten, und da saß er so in seinem Wagen und fuhr wieder zurück. Und jetzt kommt der zweite menschliche Weggefährte ins Spiel, Philippus. Und da lesen wir, Philippus bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden, benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Und Philippus machte sich auf den Weg. Jetzt müssen wir einen Moment uns den Philippus vorstellen. Er war in der christlichen Gemeinde, die damals ja noch ganz jung war, ein Mann der ersten Stunde. Er war von Anfang an dabei gewesen und hatte das erlebt, wie diese Gemeinde entstand in Jerusalem, wie die Leute anfingen, Jesus zu verkündigen und wie es da voranging, viele Leute zum Glauben kamen. Und dann hat er sich aufgemacht, er war in seinem Herzen Evangelist, also er wollte gerne die gute Botschaft von Jesus anderen erzählen, hat sich in der Stadt in Samaria, also in der Gegend schon, aber auch ein bisschen weg, aufgemacht und hat dort angefangen zu predigen. Und es passierten tolle Sachen, die Leute haben ihm zugehört. Die Leute haben gesagt, das, was du verkündigst, das brauchen wir, das wollen wir auch. Und dann entstand dort auch eine Gemeinde. Es war richtig Action und Philippus war angesehen und hatte eine gute Zeit und es funktionierte alles und er war glücklich. Und dann kriegt er diesen Auftrag von einem Engel, wie auch immer, genau. Geh in die Wüste, an einen öden Ort und dann sieh mal, was da passiert. Und ich stelle mir das vor, wenn du so, ja, wenn du aus diesem Raum zum Beispiel raus in die Wüste geschickt wirst, was hat das wohl mit ihm gemacht? Hat er doch gesagt, Gott, was soll das jetzt? Ich habe hier einen guten Auftrag von dir. Ich bin, hier ist das Leben richtig. Und jetzt soll ich in die Wüste gehen. Und vielleicht, das ist jetzt nicht unser Hauptthema in der Predigt, aber vielleicht habe ich gedacht, ist hier auch jemand, der sagt, mein Leben fühlt sich auch gerade so an. Es war mal gut, es war mal Action und jetzt bin ich in der Wüste. Und vielleicht kannst du auch von dem Philippus etwas mitnehmen in die Richtung, es kann auch mal richtig sein, in der Wüste zu sein. Es kann auch mal richtig zu sein, aus der Action rausgenommen zu sein. Und es kann auch sein, dass Gott etwas machen will und zeigen will, was vielleicht nur an diesem Ort und nur in der Wüste so funktioniert. Und als er dort so steht, in der Wüste, an dem einsamen Ort, es ist heiß, kommt da, klapp, 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 ein Wagen an mit Pferdchen und er hört so, was das in dem Wagen jemand etwas liest. Damals las man in der Regel laut, weil die meisten Leute konnten wohl nicht leise lesen. Das hat sich ja später entwickelt. Und auf einmal hört er, was der liest. Und ich glaube, in seinem Kopf fing schon an, etwas vom Kapieren. Ach, deswegen bin ich hier in dieser Wüste. Das hat was mit diesem Wagen zu tun. Und zwar, jetzt stellen wir uns das mal vor, also Philippus hört da der Wagen und er geht nebenher und Folgendes liest der Finanzminister laut vor aus seiner Jesaja-Rolle, die er ja in Jerusalem gekauft hatte. Und er liest gerade aus Jesaja 53. Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich, er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt. Wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, dann wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. So las der äthiopische Finanzminister diese großartigen Worte des Jesaja. Und Philippus geht so nebenher und klopft mal an und sagt, stellt die Frage aller Lehrer in jeder Klasse, glaube ich, seit Anbeginn der Zeit: Verstehst du auch, was du liest? Verstehst du auch, was du liest? Und der Äthiopier sagt: Wie soll ich das verstehen, wenn mir es keiner erklärt? Und er sagt: Komm, spring auf. Du musst mir das erklären, was das bedeutet. Du musst mir das erklären. Und ja, schon sind die Weggefährten verlinkt in einer Kutsche und das Gespräch kann beginnen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus: Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst? Spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Es ist nicht überliefert, was er ihm gesagt hat, aber ich stelle mir ungefähr Folgendes vor. Ich stelle mir vor, dass er gesagt hat: Wir Juden haben Jahrhunderte über diesen Text nachgegrübelt, weil er macht einfach keinen Sinn. Jesaja hat da diese prophetische Sicht in diesem ganzen längeren Abschnitt von dem kommenden Reich Gottes. Gott wird einmal alles gut machen. Er wird kommen als mächtiger König. Er wird herrschen. Er wird damit auch alles Schlechte, alles, was uns runterzieht, wird er beenden. Das Reich Gottes wird einmal großartig sein. Das Leben wird einmal so sein, wie es sein soll, von Gott her gedacht. Und der, der es machen wird, der wird ein mächtiger König sein. Und wir nennen ihn den Messias, der kommen wird. Der wird alles gut machen. Und mitten in dieser wunderbaren, großartigen Vision vom kommenden Reich, wo alles gut sein wird, steht dieser Text und den verstehen wir nicht. Den haben wir nicht verstanden, jahrhundertelang. Wieso muss dieser großartige König, der alles gut macht, leiden? Wieso wird er geschlagen? Wieso wird er verwundet, gefoltert, getötet? Warum muss das sein? Das macht doch keinen Sinn. Und dann sagt er, dann kam Jesus. Und dann haben wir ihn erlebt, dass er tatsächlich Gottes Reich gepredigt hat. Und dass wir tatsächlich gedacht haben, ja, jetzt wird das kommen, was der Prophet gesagt hat. Jetzt wird alles gut. Und dann kam dieses abrupte Ende in Jerusalem. Es ist noch nicht lange her, als das hier passierte, war das ein paar Jahre zurück. Und dann wurde er tatsächlich gefoltert und geschlagen und gepeitscht. Und dann wurde er ans Kreuz genagelt und dann musste er sterben. Und wir dachten, boah, alles ist aus. Da haben wir immer noch nicht gedacht, dass er der ist, der hier im Propheten beschrieben wird. Aber als er dann wieder auferstanden war, als er wieder kam, als er wieder da war, als er uns erläutert hat, dass alles da sein musste, da machte zum allerersten Mal für uns Jesaja 53 einen Sinn. Da machten diese Worte zum ersten Mal einen Sinn. Für unsere Sünden wurde er geschlagen. Es war unsere Schuld, die ihn dort ans Kreuz gebracht hat. Und das musste sein. Und jetzt, wo er wieder lebt, jetzt, wo er wieder da ist, wo er die Macht hat, da geht das andere los. Da fängt Gottes Reich an. Da wird jetzt tatsächlich am Ende alles gut werden. Und was hat das mit mir zu tun, sagt der Finanzminister. Wieso ist das die Antwort für mich? Ich glaube, dass man sich auch etwas klar machen muss, was in diesem Text drin steht, dass die Schuld der Menschen tatsächlich ein Problem ist, über das wir uns oft nicht so tiefgehend Gedanken machen. Aber ich muss da noch mal ein bisschen drauf bleiben, weil das in diesem Text auch so gut erklärt wird. Wenn wir in dieser Woche, jetzt treten wir mal aus dem Philippus-Gespräch raus, wenn wir in dieser Woche in Frankfurt was Schreckliches passiert, dieser Todesfall auf dem Bahnhof, habt ihr alle gehört, dann ist die Frage, die in der Öffentlichkeit immer gestellt wird, warum? Und da werden Karten geschrieben, die liegen da, warum? Und tatsächlich stehen wir natürlich fassungslos davor, weil es passieren ja laufend schreckliche Dinge an vielen Orten und ach, wenn das alles berichtet würde. Schreckliches passiert. Warum? Und die Bibel sagt uns, das ist, man kann sich das vorstellen wie so ein Virus. Ein Virus, den wir alle in uns tragen und der uns Menschen auch befähigt, böse Dinge zu tun. Und dieser Virus ist da, ob wir das wollen oder nicht, und er kommt unterschiedlich stark zum Ausbruch. So wie eine Krankheit unterschiedlich stark verläuft. Das wissen wir alle von so Viruserkrankungen. Bei manchen wird es schlimmer, bei manchen ist es weniger schlimm. Aber wenn wir denken, ach, ich bin ja gut und ich würde ja nie schreckliche Dinge tun, dann haben wir schon den ersten Fehler gemacht, weil wir haben grundsätzlich die Fähigkeit, auch böse Dinge zu tun. Das steckt in uns drin. Und gerade dieses Kernproblem des Menschen, diese Fähigkeit, das Böse zu tun und die Schuld, die wir anhäufen in unserem Leben, wegen dieser Schuld musste Jesus am Kreuz sterben, um die wegzunehmen. Aber er hat es getan, er hat es weggenommen. Und so wie die Forscher im 19. Jahrhundert ein Impfserum nach dem anderen entdeckt haben, um die Viruserkrankungen zu besiegen und dass man davor keine Angst mehr haben muss, so hat Jesus, wenn man so will, das Serum geschaffen, das uns von unserer Schuld befreit. Und ich glaube, das hat der Philippus dem Finanzminister gesagt und er hat ihm gesagt, du, das Coole ist ja, Jesus lebt, er ist da. Du kannst ihn nicht sehen, aber er ist jetzt hier, er ist jetzt in unserem Gespräch. Du kannst mit ihm reden und du kannst ihn auch in dein Leben einladen. Du kannst mit ihm leben von heute an. Das ist die Möglichkeit, die er dir gibt. Und ich denke, dass der Äthiopier gesagt hat, hey, ich hätte das nicht gedacht, dass ich hier in der Wüste, in unserem Wagen, durch das Gespräch, dass hier noch was passiert auf meiner Reise, aber das ist ja die entscheidende Information, die ich bis jetzt noch gar nicht hatte. Das ist cool, das will ich mache das. Ich werde diesen Jesus in mein Leben einladen. Ich habe verstanden, er ist der, von dem Jesaja gesprochen hat. Und dann passiert das, warum wir heute diesen Text auch haben, in der Weggefährtenreihe, aber zur Taufe. Dann wird auch der Philippus irgendwie erwähnt haben, dass Christen dann auch getauft werden. Und dann sagt dieser Finanzminister auf einmal, guckt aus seinem Wagen und sagt, hey, da ist eine Wasserstelle, da ist Wasser. Könntest du mich jetzt gleich taufen? Und ich glaube, dass dieser Text irgendwie auch so, ja, auch komponiert ist, zu sagen, sie fahren da durch die Wüste und auf einmal ist da eine Wasserstelle. Sie sind auf dem Weg irgendwo, im Nirgendwo und auf einmal ist da eine Wasserstelle. Und da möchte ich getauft werden. Und ich glaube, dass das auch irgendwie ein Bild ist, dass die Taufe in unserem Leben auch eine Wasserstelle in der Wüste ist, wo wir etwas finden, was wir sonst nicht finden, wo es Erfrischung gibt. Wir werden noch gleich drüben auf der Wiese sein. Die Wiese ist braun. Sommerlich braun. Mitten auf der Wiese steht ein blauer Pool mit Wasser. Und alle würden gerne reingehen, glaube ich. Und ihr habt das Privileg, dass ihr reingehen könnt. Und das ist dann interessant in dem Bibeltext. Die alte Kirche hat später dann noch etwas hinzugefügt zu dem Text. Der Äthiopier sagt, da ist Wasser, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde. Halt mal den Wagen an. Und dann sagt der Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann ist es erlaubt. Und der Kämmerer antwortet, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und das ist das, was wir bis heute auch machen und was ihr eben gehört habt. Wir sagen, ja, wenn du an Jesus glaubst, dann taufen wir dich gerne. Und wenn du das bekennst, und das hast du gerade gemacht hier vor versammelter Mannschaft, toll, dass du es gemacht hast, dann taufen wir dich einfach gerne. Weil wir glauben, dass diese zwei Sachen zusammengehören. Der Glaube und dann auch die Taufe. Und deswegen machen wir das so. Und diese Taufe symbolisiert letztlich etwas, so wie man im Wasser untertaucht, ist das mein altes Leben zu Ende. Und so wie man auftaucht, sagt man, ich will jetzt mit Jesus ein neues Leben leben. Letztlich ein ganz einfaches Symbol. Und wir werden das in dem Wasser, auch wenn es nicht besonders tief ist, dieser Pool, wir werden das hinkriegen, wir werden nicht untertauchen und du wirst wieder auftauchen. Auch das wird funktionieren. Und so wird dein Glaube an Jesus bezeugt werden durch die Taufe, die wir machen. Das ist wunderbar. Und dann hat dieser Text bei Martin Luther ein wunderbares Ende. Da heißt es einfach im schönen Lutherdeutsch, er zog seine Straße fröhlich. Er zog seine Straße fröhlich. Und das ist sozusagen die Krönung der Geschichte. Und ich habe mich gefragt, boah, was ist denn jetzt passiert? Der kommt da mit seinem Wagen angefahren, dann führt er dieses Gespräch, dann ist die Taufe und jetzt zieht er fröhlich weiter. Was ist in seinem Leben passiert? Hat er ein neues Handy gekriegt, was ihn fröhlich macht? Hat er neue Freunde gewonnen? Hat er jetzt mehr Geld? Hat er irgendwie ein cooles Erlebnis gehabt in einem tollen Hotel oder was auch immer? Nee, es ist einfach der gleiche Weg, der gleiche Wagen. Eigentlich hat sich äußerlich nichts verändert, aber er zieht seine Straße fröhlich. Mal ganz fett gesagt, die Taufe macht dich fröhlich. Ich hoffe, dass du es auch erlebst heute. Und wir sind ja jetzt keine Euphoriker hier, die jetzt sagen, du musst als Christ dauernd mit einem Grinsen im Gesicht rumlaufen. Wir wissen auch, wie das Leben ist. Aber ich glaube, dass es trotzdem bleibt. Es kommt etwas in dein Leben rein, was dich von Grund auf zu einem fröhlichen Menschen macht. Einem Menschen, der weiß, ich bin geborgen. Ich bin auch in den Stürmen des Lebens geborgen. Ich bin auch in Schwierigkeiten des Lebens geborgen. Ich kann eine Grundzuversicht in meinem Leben tragen, die mich auch durch mein Leben durchtragen wird. Und das macht mich fröhlich. Auf eine tiefe und gute Art und Weise. Und er zog seine Straße fröhlich. Amen.